Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf herzlich willkommen. Die Liebe zu Büchern, wenn auch nicht immer laut ausgesprochen, ist natürlich sowas wie die Grundierung dieser Sendung. Heute hören Sie hier von einem, dessen Liebe in eine Krise geraten ist.
Die stapeln sich einfach in dem ganzen Haus. Ich habe ein Haus mit 4 Etagen. Auf allen Etagen stapeln sich die Bücher. Jeden Tag versuche ich, ein paar Bücher auszusortieren, aber der Nachschub ist immer stärker. Das ist wie ein Deichgraf oder so, ja, der versucht, den Damm zu halten, und er schafft es nicht.
Hubert Winkels heißt dieser Deichgraf. Er ist ein namhafter Kritiker in Deutschland, und um seiner Bücherkrise einen Sinn zu geben, hat er, Überraschung, ein Buch geschrieben. Der Titel ist eine Frage: Kann man Bücher lieben? Und der Autor wird dazu gleich noch ein paar Antworten geben. Aber wir beginnen mit dem Porträt eines Schriftstellers, dessen Lebenslauf exemplarisch für das 20. Jahrhundert ist.
Ich wurde dann allmählich auch Jungvolkführer. Also nach der erste Spielzeit vorbei war, dann ab 14 Jahren Jungvolkführer. Und das hing auch damit zusammen, dass man bei Mädchen keine Chancen hatte, wenn man nicht eine Uniform hatte.
Dieter Wellershoff. Er gehört zu der Generation, die im Krieg erwachsen wurde und später das demokratische Deutschland mitprägte. Am 3. November wird der Kölner Autor 85 Jahre alt. Der ganz große Erfolg kam für ihn spät. Erst im Jahr 2000, mit fast 75 Jahren, landete er mit seinem Roman Der Liebeswunsch, einen Bestseller, der dann auch fürs Kino verfilmt wurde. Bis dahin galt er eher als Außenseiter, was wohl mit daran lag, dass er zunächst als Verlagslektor gearbeitet hat. Unter anderem Heinrich Böll zählte zu seinen Autoren. Und wie Böll war Wellershoff Soldat im Zweiten Weltkrieg, ein existenzielles Erlebnis, das auch sein Werk nicht unbeeinflusst gelassen hat, wie er Gisa Funk im Interview erzählte.
Ich habe unendlich viele Menschen sterben sehen. Das kann man überhaupt gar nicht vergessen. Und vor allen Dingen, was für eine Befreiung, als man merkte, man hat es überstanden, man lebt. Ich habe gedacht, es ist ein so großes Geschenk, dass ich lebe, dass dieses Geschenk darf ich nicht vertun. So, das war meine Reaktion davon. Das erfüllt mich bis heute.
Wie viele seiner Generationskollegen ist der Kölner Schriftsteller Dieter Wellershoff, geboren am 3. November 1925 in Neuss, nachhaltig durch die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs geprägt. Mit 17 meldete sich der Sohn eines Luftwaffenmajors freiwillig beim Militär. Kurz darauf wurde er zum sogenannten Endkampf an die Ostfront eingezogen, wo Wellershoff miterleben musste, wie Kameraden direkt neben ihm, manchmal nur eine Handbreit entfernt, von einer Granate zerfetzt oder erschossen wurden. Eine Erfahrung, die den jungen Soldaten nie wieder losließ und ihn dauerhaft misstrauisch gegenüber jeder Form von gesellschaftlichen Sinnangeboten machte, sei es nun die christliche Religion, der bürgerliche Wertekodex oder eine politische Ideologie.
Nachher bin ich sozusagen auf das nackte Ich gestoßen worden, das ich war, ein Ich, das auch noch am Leben war. Es ist also eigentlich sehr deutlich von der Existenzphilosophie formuliert worden: Du bist frei, aber dazu bist du frei, deine eigene Notwendigkeit zu finden. Die musst du hervorbringen. Das ist ein schöpferischer Akt, das Leben ist ein schöpferischer Akt. Und jeder macht sein eigenes Spiel.
Anders als gleichaltrige Schriftstellerkollegen wie etwa Günter Grass oder Heinrich Böll leitete Dieter Wellershoff aus seiner Weltkriegserfahrung nicht die Verpflichtung zum moralischen Fingerzeig ab. Seine Romane wollen nach dem Vorbild des französischen Nouveau Roman Schicksale lediglich wertfrei beschreiben, nichts erklären und erst recht nicht zur ethischen Läuterung des Lesers beitragen. Stark beeinflusst vom französischen Existenzialismus Sartres, der keine allgemein verbindlichen Werteinstanzen mehr kennt, ist auch bei Wellershoff jeder nur noch für sich selbst verantwortlich und erscheint das menschliche Leben als offenes System voller gleichberechtigt nebeneinander stehender Möglichkeiten, das nicht zuletzt durch Zufallsentscheidungen bestimmt wird.
Also man scheidet mit jeder Entscheidung Möglichkeiten aus und wählt andere, die sich daraus ergeben. Allmählich entsteht eine Zwangsläufigkeit auch. Man kann auch eine falsche Wahl treffen, eine ruinöse Wahl treffen, eine bequeme Wahl treffen, alles ist möglich, nicht wahr?
Je mehr die Summe der Möglichkeiten mit zunehmendem Lebensalter schwindet, desto stärker gewinnt das Motiv der verpassten Chance an Bedeutung. Darunter leiden alle Helden Wellershoffs schwer. Einerseits besitzen sie zwar die totale Entscheidungsfreiheit, andererseits aber müssen sie mit jeder Fehlentscheidung ganz alleine zurechtkommen. Das überfordert sie in der Regel. Sinnkrisen, Ehehöllen, wirtschaftlicher Bankrott oder Selbstmord, der Preis der Wahlfreiheit ist bei Dieter Wellershoff immer hoch. So auch in seinem berühmtesten Roman, Der Liebeswunsch aus dem Jahr 2000. Darin heiratet die labile Germanistikstudentin Anja den viel älteren Richter Leonhard, um finanziell und gesellschaftlich abgesichert zu sein. Eigentlich eine gute Partie. Doch dann trifft Anja den jüngeren, ebenfalls verheirateten Arzt Paul, der exakt jenes andere Leben voller Leidenschaft verkörpert, das die junge Frau bei Leonhard nicht finden kann.
Die Unreife dieser Sicht ist, dass sie nicht sieht, dass da auch ein anderer Mensch drin verwickelt ist. Für den sieht es da völlig anders aus. Aber Anja will ja das alles auswischen und neu anfangen bei Null und dann soll es das Totale sein. Das ist eine Verkennung.
Der klassisch-bürgerliche Konflikt zwischen Vernunft und Leidenschaft spielt in Wellershoffs Roman eine große Rolle. Und jede Entscheidung fordert ihren bitteren Tribut. Das hat der Autor auch selbst schmerzlich durchlebt, für den das Schreiben nicht zuletzt ein Weg war, zumindest auf dem Papier einmal all jene riskanten Lebensentwürfe auszuleben, die er in der Realität nie ausprobiert hat.
Die Literatur ist die Fortsetzung der alten Menschenopfer. Und ich habe gesagt, das machen wir eigentlich immer noch. Die fiktiven Figuren sind unsere Sündenböcke in der Literatur. Die werden dafür bestraft, dass sie was falsch machen. Und wir können uns das ansehen, und können sehen, was die Konsequenzen des Lebens, was der Preis des Lebens ist.
Dieter Wellershoff, am 3. November wird er 85. Ein deutscher Lebenslauf des 20. Jahrhunderts, so bewirbt der Supposé Verlag sein Hörbuchprojekt, das er mit dem Kölner Schriftsteller realisiert hat. 3,5 Stunden lang erzählt Wellershoff von seinem Leben als Soldat. Lakonisch, beinahe kühl, nichts beschönigend und ganz bewusst ohne theoretischen Überbau. Er vergegenwärtigt sich vielmehr noch einmal ganz minutiös die Perspektive des 17-Jährigen. So alt war er damals nämlich, als er sich freiwillig zum Militär gemeldet hat. Schau dir das an, das ist der Krieg, heißt dieses auch wegen seiner Ehrlichkeit unglaublich beeindruckende Dokument, aus dem Sie jetzt einen Ausschnitt hören.
Es war die Annäherung an die Front, denn die Front machte sich bemerkbar, da waren Leuchtraketen, Maschinengewehre schießen, es war also eine Front in Aktion, hatte für mich etwas, wie soll ich sagen, unglaublich Überwirkliches. Das ist die Front, wir gehen jetzt zur Front, jetzt wird geschossen. Und dann kamen wir da an, da musste man schon geduckt gehen und dann war da ein kleines Loch, ein Maschinengewehr stand, mit einem kleinen Zugang, sonst nichts. Die Häuser, die Scheune und die leere Viehställe waren da noch. Es waren rechts und links war eine Maschinengewehrstellung, zwischendurch noch 2 Gewehrschützen und noch ein Stand für den Gruppenunteroffizier. Und ich war also mit einem von diesen Österreichern, mit dem ich übrigens befeindet war, in dieser Stellung drin. Das allererste, was ich dort merkte, war, es stinkt ja ganz furchtbar hier. Es ist ja ganz furchtbar, habe ich noch nie gerochen. Es waren 2 verwesende Kühe, die direkt vor dem Maschinengewehrstand lagen. Das musste man also die ganze Zeit diesen Geruch aushalten. Der konnte nie aus diesem Geruch raus da. Außerdem war durch diese 2 schwarz-weißen Kühe die Stellung markiert. Die Russen wussten, dahinter ist die Maschinengewehrstellung. Deshalb beschossen die uns auch sofort. Und das waren Explosivgeschosse. Waren wir nie darauf aufmerksam gemacht worden, dass es sowas gab. Die in den Beaufschlag explodierten. Wenn man da getroffen wurde und das explodierte, kann man sich vorstellen, was dann passierte. War sehr einschüchternd, das Ganze. Die haben gemerkt, dass da was war und schossen auf die Stellung. Wir waren erst da unten geduckt drin, der Fallschirmjäger hatte sich davon gemacht. Und dann kam unser Gruppenführer, ein Obergefreiter, prima Kerl aus Hamburg. Der hat gesagt, warum schießt ihr denn nicht? Das können wir doch auch.
Dieter Wellershoff erzählt sein Leben als Soldat. Schau dir das an, das ist der Krieg, heißt das Hörbuch auf 3 CDs, das im Berliner Supposé Verlag erschienen ist. Dahinter steht natürlich eine detaillierte Konzeption und Regie, die hatten Thomas Böhm und der Verleger Klaus Sander. Sie hören Bücherwelt, das Literaturmagazin der Deutschen Welle. Kann man Bücher lieben? Eine rhetorische Frage könnte man denken, wenn sie der bekannte Literaturkritiker und Literaturredakteur beim Deutschlandfunk Hubert Winkels als Titel seines eigenen Buches wählt. Und wenn er darin dann noch von seiner ganz persönlichen Beziehung zu diesem obskuren Objekt der Begierde erzählt, nebst höchst anregenden Geschichten zu Autoren, Büchern und dem Literaturbetrieb.
Ja, das ist ganz schön, dass Sie denken, das ist eine rhetorische Frage. Das denken ja eigentlich alle. Ich kriege hier oft die Frage direkt wieder entgegengehalten. Aber so einfach ist es nicht. Also erstens erzähle ich in dem Buch von meinen wirklichen Lebensproblemen mit den materiellen Gegenständen, Büchern, ja, die ich ja zu 10.000, kann man sagen, durchs Leben schleppe. Und manchmal auch schwer daran zu schleppen habe, in jedem Sinne. Das ist das eine. Also da, wenn man so mal 3.000 Bücher von oben nach unten im Haus schafft, vergeht einem sozusagen das Liebesgefühl, jetzt im metaphorischen Sinne. Nur für mich persönlich ist es natürlich so, wenn ich jetzt 40 Jahre lang doch quasi täglich von morgens bis abends mit Büchern umgehe und vieles daraus gelernt habe und manche Bücher auch wirklich, naja, kann man sagen, verehre, würde ich doch sagen, diesen schweren, belasteten Begriff Liebe würde ich schon anwenden wollen. Mit Ächzen, Mühe, ein bisschen unglücklich, ja, weil aus dem religiösen und aus dem persönlichen Bereich kommt, aber schon. Aber dass es einfach eine rhetorische Frage ist, würde ich so nicht sagen.
Das klingt schon ein bisschen nach Berufskrankheit. In dem Band ist ein sehr schönes Foto von Ihnen. Da sitzen Sie inmitten einer um die Ecke gehenden Bücherwand. Und die Kamera ist so von rechts oben aufgenommen und da wirken Sie ganz klein und das sieht so aus, als also Sie im Kreise Ihrer Lieben sozusagen. Ja. Und das sieht ein bisschen aus, als würde die Last Sie da erdrücken.
Ja, ist das ist so? Ein bisschen der Ausgangspunkt für das ganze Buch gewesen. Deswegen auch nicht eigentlich rhetorische Frage, sondern ich hatte wirklich eine Krise mit meinen Büchern. Ich habe sie übrigens immer noch. Man denkt ja als Literaturliebhaber auch etwas magisch. Ich dachte, wenn ich mir das mal von der Seele schreibe, ist das Problem gelöst. Jetzt habe ich das Buch veröffentlicht. Alle Welt, wenn sie will, kann lesen, was man für Nöte mit Büchern hat. Ich habe aber das Problem immer noch. Die stapeln sich einfach in dem ganzen Haus. Ja, ich habe ein Haus mit 4 Etagen. Auf allen Etagen stapeln sich die Bücher. Jeden Tag versuche ich, ein paar Bücher auszusortieren, aber der Nachschub ist immer stärker. Das ist wie ein Deichgraf oder so, ja, der versucht, den Damm zu halten und er schafft es nicht. Und das hört sich jetzt irgendwie wie so eine kleine witzige Bemerkung an. Es ist aber ein realer, über Jahre hinweg mich ziemlich stressender Umstand. Das muss ich wirklich zugeben. Und da muss ich natürlich das Gefühl fürs einzelne Buch oder auch für die ganze Passion, den ganzen Bereich versuchen, ein bisschen schadlos zu halten. Das kann ja nicht irgendwie ein guter zeitgenössischer Autor darunter leiden, dass ich zu viele Bücher habe. Das geht ja nicht.
Ich ahne schon, man muss den Titel doch ein bisschen anders lesen. Sie leiden. Das ist natürlich ein Leiden auf sehr hohem Niveau. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Sie schreiben ja selbst in Ihrem Buch, Bücher zu lieben, sie besitzen zu wollen, hat erstmal noch nichts mit Lesen zu tun, aber Sie lesen natürlich viel und gern, setze ich mal voraus, und Sie schreiben darüber. Aus solchen Kritiken besteht auch ein Teil Ihres Buches. Kritiken, für die Sie unter anderem mit dem renommierten Alfred-Kerr-Preis ausgezeichnet wurden. Frage an die Kritiker, wie steht es denn heute um die Literaturkritik in Deutschland? Ist sie noch annähernd so bedeutungsvoll wie zu Kerrs Zeiten, also von vor 100 Jahren?
Na, ich glaube schon, dass die Hochzeit der Literaturkritik zwischen den 20er Jahren und Ende des 20. Jahrhunderts lag. Also das schließt ein, mit Kerr ging es quasi los. Es gab vorher gar nicht in dem Sinne die in der Breite die professionelle Zeitungskritik. Müsste man jetzt historisch länger darüber reden. Eigentlich ging es da los. Man könnte auch vereinfacht sagen Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich würde schon sagen, dass sie Ende des 20. Jahrhunderts langsam schlapp macht. Ich will jetzt nicht so Geschichtszäsuren setzen, ja, ein Jahrhundert und vorbei, aber es fällt schon auf, dass die Bedeutung der Literatur im gesellschaftlichen Leben abnimmt. Also die war in der Nachkriegszeit sehr stark in Deutschland und die ist schwächer geworden, also auch die Literaturkritik. Und darüber hinaus in der Eigenentwicklung der Literaturkritik vieles doch weggeht von der genauen, langen Besprechung hin zu allen möglichen bunten Geschichten, die mit Büchern und Autoren zu tun haben. Also das ändert sich irgendwie das gesamte journalistische Feld. Nicht auf einmal, nicht ganz leicht zu bemerken, aber für mich ist das schon sichtbar. Und man hat nicht mehr das Gefühl, dass es um alles geht, dass, ja, dass man mit einer Energie und einer Passion dabei ist, die alles in Frage stellt, so wie die Literatur das ja auch tut, sozusagen in ihren starken Teilen, einem den Boden unter den Füßen wegzieht und wirklich alles befragt, ob das Politik, Wirtschaft, soziales Verhalten ist. Und die Literaturkritik muss etwas, finde ich, von diesem untergründigen Furor schon haben, nur gut formuliert. Und kenntnisreich ist eigentlich zu wenig, dann wird's, ja.
Gibt es denn dafür noch ein Publikum? Das ist ja die Frage. Heute kann ja jeder im Netz seine eigene Kritik schreiben. Und Buchhandlungen, also Online-Buchhandlungen, bieten ja sozusagen die Leseempfehlung von anderen Lesern gleich mit dazu an.
Ja, da sprechen Sie jetzt sozusagen die nächsthöhere Ebene des Problems an, dass wenn es natürlich keine literarische Öffentlichkeit im großen Stil mehr gibt, die bestimmte anspruchsvolle Literatur unbedingt kennen will und Foren sucht, wo darüber geschrieben oder geredet wird, dann haben Sie ganz, ganz vielfältige in Blogs oder im Zusammenhang mit dem Verkauf notierten Bemerkungen zu Büchern als Ersatz, und das grassiert ja. Und wenn diese Öffentlichkeit wegfällt, dann fallen natürlich auch die entsprechenden Formen der Kritik und letztlich, glaube ich, auch sogar, oder zumindest wird es beschädigt, Formen der Literatur weg. Insofern halte ich es schon für eine, ist nicht die Schwäche von mir und Kollegen, sondern ich halte es schon für einen allgemeinen Prozess der Auflösung dieser klassischen literarisch geprägten Öffentlichkeit. Und es ist noch nicht ganz klar, finde ich, wie sich das mit neuen Medien weiterentwickeln wird. Ich würde auch nicht zu stark unken wollen. Ich merke nur, schön, dass wir darüber reden. Mir ist es noch selten so klar aufgegangen, dass man die Zäsuren für die richtig starke Literaturkritik fast mit Anfang und Ende des 20. Jahrhunderts setzen kann. Ja, also das ist, wahrscheinlich wird es dann auf, was mir gar nicht so lieb ist, auf Marcel Reich-Ranicki als letzten großen Vertreter, also von Kerr zu Ranicki wäre sozusagen ein Modell, das sehe ich schon als Überschrift für Essays, die es betreffen, wäre mir gar nicht so lieb, weil ich ihn nicht für einen grandiosen Kritiker halte, aber so in etwa wäre das tatsächlich das Spektrum, wo es in dem wesentlichen tollen Sinne ablief. Wie gesagt, Kerr begann ja damit zu sagen, also er sagte, es ist eine gleichberechtigte Kunstform neben Lyrik, Drama, Roman und so weiter, aber in Wirklichkeit war er überzeugt, das ist die übergeordnete sogar. So weit ging das.
Gibt es was, was die deutsche Literaturkritik oder Literaturkritik in Deutschland unterscheidet von der anderer Länder, zum Beispiel im angloamerikanischen Bereich? Gibt es was spezifisch Deutsches in der Kritik?
Naja, ich finde schon, dass sie häufig vielfältig und reich ist. Reicher als in anderen Ländern, das finde ich eindeutig. Also ich lese relativ viel amerikanische Literaturkritik, die im Einzelnen ausgezeichnet ist. Das ist ähnlich wie hier. Zwei, drei Organe, die es gibt, die sind mehr oder weniger für die Ostküstenintelligenz, wenig gelesen, hoch elaboriert, sehr, sehr gut, oft Akademiker, die schreiben, also Professoren oder Kollegen, international berühmte Kollegen, oft schreiben da, also Schriftsteller selber, da finden Sie Salman Rushdie als Kritiker und so weiter. Das ist auf höchstem Niveau, aber nicht in der Breite, nicht in der Vielfalt, nicht mit der Selbstverständlichkeit, mit der hier alle Organe über Literatur handeln. Das ist in Deutschland doch besser als in fast allen Ländern, die ich kenne.
Der Literaturkritiker Hubert Winkels zu Gast bei der Deutschen Welle. Sein neues Buch heißt »Kann man Bücher lieben?« und es ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Der diesjährige Gastlandauftritt auf der Frankfurter Buchmesse war augenscheinlich ein großer Erfolg. Argentinien hat sich als Land mit einem lebendigen Literaturbetrieb präsentiert und seine Autoren mit großem Interesse an der literarischen Verarbeitung ihrer jüngsten Geschichte. Und dank der zahlreichen Übersetzungen können auch die deutschen Leser profitieren. Zum Beispiel, indem sie den Roman Purgatorio kennenlernen, geschrieben von Tomás Eloy Martínez, einem der bekanntesten argentinischen Gegenwartsautoren. Ein Tipp von Udo Marquardt.
Emilia sitzt im Speiseraum eines Lokals in New Jersey, als sie ihren Mann Simon plötzlich wiedersieht. Vor 30 Jahren hatten ihn die argentinischen Militärs verhaftet. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Und jetzt sitzt er plötzlich am Nebentisch. Das Erstaunliche, Simon ist keinen Tag älter geworden. Er sieht aus wie vor 30 Jahren. Ein junger Mann. Als sich Emilia schließlich traut, ihn anzusprechen, sagt Simon nur, wir müssen reden, nicht wahr? Nimmt ihre Hand und geht mit ihr fort. Mit dieser unglaublichen Szene beginnt Tomás Eloy Martínez' großartiger Roman Purgatorio. Wie kann das sein, fragt man sich, und schon hat einen Martínez in seinen Roman hineingezogen, den man bis zur letzten Seite nicht aus der Hand legen mag. Purgatorio ist ein Buch über die Diktatur in Argentinien von 1976 bis 1983. Das Militär unter Jorge Rafael Videla hatte sich an die Macht geputscht und versuchte, das Land durch offenen Staatsterror in den Griff zu bekommen. In den Jahren unter Videla, er taucht im Roman nur als »der Aal« auf, sind ungefähr 30.000 Menschen in Argentinien spurlos verschwunden. Sie sind die große Wunde in der jüngeren Geschichte Argentiniens. Simon wurde während der Diktatur zusammen mit Emilia verhaftet, als die beiden im Süden des Landes eine Straße vermaßen. Da Emilias Vater ein einflussreicher Journalist ist, der die Diktatur offen unterstützt, kommt sie schnell wieder frei. Nur Simon taucht nicht wieder auf. Den Rest ihres Lebens verbringt Emilia damit, nach ihm zu suchen. Sie kann und will nicht glauben, dass er tot ist. Sie folgt Spuren und Hinweisen von Buenos Aires nach Rio, von Nicaragua nach Mexiko, bis sie ihm schließlich nach 30 Jahren in besagtem Lokal in New Jersey gegenübersteht. Martinez erzählt im Stil eines magischen Realismus, der großen Einfluss auf die Literatur Lateinamerikas hat. Auf der einen Seite berichtet er sehr präzise, fast analytisch vom Leben unter der Militärdiktatur. Zugleich aber lädt er die Geschichte von Emilia und Simon stark mit Metaphern auf, die alle in irgendeiner Weise mit dem Suchen, Verschwinden und Finden zu tun haben. So sind Emilia und Simon beide Kartografen. Sie stellen also etwas her, mit dem man Orte finden kann. Emilias Mutter erkrankt an Demenz. Sie verschwindet gewissermaßen bei lebendigem Leib. Und Martinez, der sich als Autor schließlich selbst in seinen eigenen Roman einmischt, erzählt von seiner Krankheit, die ihn bald zum Verschwinden bringen wird. Tatsächlich ist Martinez, der zu Argentiniens bekanntesten Schriftstellern und Journalisten der Gegenwart gehört, im Januar 2010 gestorben. Purgatorio ist sein letztes Buch. Es ist der Versuch, mit der offenen Wunde Argentiniens umzugehen. Wie lebt man damit, dass ein Mensch spurlos verschwunden ist? Der Ehemann, das Kind, die Frau. Am Ende ist Simon wieder verschwunden, aber Emilia weiß, dass sie ihn wiedersehen wird. Sie ist auch dabei zu verschwinden, in eine innere Parallelwelt, in der Simon wieder da ist, so wie im Restaurant in New Jersey. Wenn man das Buch zuklappt, fragt man sich, ob die geheimnisvolle Begegnung zu Beginn des Romans je stattgefunden hat. Simons Schicksal bleibt letztlich ungeklärt. Dass ein Mensch einfach spurlos verschwindet, es ist nicht einfach, damit umzugehen.
Udo Marquardt zu Thomas Eloy Martinez Roman Purgatorio, erschienen im S. Fischer Verlag.
Geflügelte Worte.
Der Kulturhistoriker Martin Stankowski erklärt, was hinter der Redensart »Mein Name ist Hase« steckt.
Nehmen wir mal an, man will inkognito reisen und würde nach dem Namen gefragt, zum Beispiel am Flughafen vor dem Einchecken, und man würde antworten, mein Name ist Hase. Dann wäre das zwar eine fein formulierte Redensart und der Grenzwächter, wenn er denn gebildet wäre, wüsste auch, was man meint, dass man nämlich in Ruhe gelassen und seinen Namen nicht preisgeben will, man käme aber trotzdem nicht weg. Einem ist das allerdings gelungen, und zwar genau mit diesem Namen Hase. Die Geschichte spielte in Heidelberg Ende des Wintersemesters 1854 und ein Duell mit tödlichem Ausgang war der Auslöser. Der überlebende Duellant floh nach Straßburg und dabei half ihm sein Sekundant und Freund Viktor von Hase. Dem war angeblich der Ausweis abhanden gekommen und der andere fand ihn oder was man so finden nennt, ging über die nahe französische Grenze und ließ ihn wieder fallen. Die Karte wurde gefunden und als verdächtig den Behörden übergeben. Und nun wurde Viktor von Hase vorgeladen. Doch der angehende Jurist gab lediglich zu Protokoll, mein Name ist Hase, ich verneine die Fragen, ich weiß von nichts. Es war ja die Zeit nach 1848. Die Deutschen hatten vergeblich für Demokratie und Parlament gekämpft und das Verhältnis gerade der studierenden Jugend zum Staat war auf dem Tiefstand. So machte die Äußerung rasch die Runde in Heidelberg und darüber hinaus als Weigerung mit der Polizei und den Behörden zusammenzuarbeiten. Aber stellen wir uns einmal vor, der solidarische Kommilitone wäre aus Berlin und hätte Meier geheißen oder aus Köln und dann Schmitz. Schwer denkbar, dass mein Name ist Schmitz ebenso populär und zu einer stehenden Redensart geworden wäre. Denn der Hase hatte immer schon einen anderen Beiklang, einen Unterton. Im Deutschen ist er schon lange das Symbol der Erotik. Zahlreiche Märchen handeln von der Zeugungsfreude der Hasen und die Formel von der Vermehrung wie die Karnickel ist auch im Alltag geläufig. Der Mythos vom rammelnden Mümmelmann ist selbst noch im Osterhasen präsent, wenn auch unterm Schokoguss kaum noch zu erkennen. Es geht um die Eier an Ostern, die er im Nest hat, Symbol von Fruchtbarkeit und Potenz. Und wenn er dann gefragt würde, woher denn bei ihm als Säugetier die Eier stammten, dann könnte er mit guten Argumenten antworten, mein Name ist Hase. Das wäre geradezu dialektisch. So wie wir die Redensart ja auch immer dann benutzen, wenn wir in Ruhe gelassen werden wollen. Im Namen von Viktor von Hase.
Martin Stankowski zu der Redensart »Mein Name ist Hase«. Mein Name ist nicht Hase, aber so ähnlich, Schaf, Gabriela. Und ich wünsche Ihnen allzeit ein gutes Buch auf dem Nachttisch und eine schöne Woche. Ein Verweis auf unsere Internetseite darf nicht fehlen, denn dort können Sie unter anderem die Angaben zu den Büchern nachlesen und die Bücherwelt als Podcast abonnieren unter www.dw-world.de/buch. www.dw-world.de/buch.